Euch einen gesegneten Sabbat von dieser Stelle, denen ich das noch nicht gewünscht habe. Als ich das letzte Mal bei euch hier in Bamberg war, da strahlte die Sonne. Wir saßen in Hemdsärmeln unter dem Pavillon und genossen das wunderschöne Wetter. Es war im vergangenen Sommer. Ihr habt euer großes Jubiläum, den 70. Geburtstag der Adventgemeinde Bamberg, gefeiert. Diesmal komme ich nach Bamberg und die Menschheit feiert, die allgemeine Christenheit, so sagt man es immer, feiert in diesen Tagen das Weihnachtsfest mit all seinen Gepflogenheiten. Und ich möchte euch sagen, selbst an diesem heutigen heiligen Abend sind in unseren atheistischen Thüringen einmal im Jahr die Kirchen voll. Aber auch schon in den letzten Tagen oder Wochen hatte ich eine ganze Menge Gelegenheit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen über dieses Ereignis, was ja leider weit weg ist von dem, was es eigentlich ja zum Ausdruck bringen soll. Und wir wissen, dass Jesus nicht am 24. oder 25. Dezember geboren ist, dass dieses Datum auf keinen Fall stimmen kann, aber dennoch es für uns zum Nutzen sein kann, wenn wir diesen heidnischen Brauch nehmen und Menschen, die besonders in dieser Zeit jetzt empfänglich sind, mit dem ersten und zweiten Kommen Jesu vertraut zu machen. Wir waren auf einigen Weihnachtsmärkten mit unserem Büchertisch, mit unserer Daniel-Statue und konnten mit vielen Menschen ins Gespräch kommen und hatten gute Gelegenheit, Menschen etwas darüber zu erzählen. Der große Reformator Dr. Martin Luther hat einmal den Satz geprägt, ich denke, er hat das in Neustadt-Urla in einer Weihnachtspredigt gesagt: Die Geburt Jesu in Bethlehem ist keine einmalige Geschichte, sondern ein Geschenk, das immer bleibt. Ja, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, um den Erlösungsplan in den einzelnen Details auszuführen, ist für uns ein großes Vorrecht. Dank sei ihm dafür. In den Evangelien Matthäus und Lukas wird in ganz unterschiedlicher Weise, aber dennoch in beeindruckender Art über die Geburt Jesu berichtet. Dabei wird besonders der Aspekt der Anbetung deutlich zum Ausdruck gebracht. Und das möchte ich auch jetzt mit euch in der Predigt etwas beleuchten. Da das Geschehen der Geburt Jesu mit den Hirten zeitlich zuerst stattfand, lesen wir miteinander im Lukas-Evangelium, Kapitel 2. In den Kirchen wird gesagt, die allgemeine Weihnachtsgeschichte, Lukas Kapitel 2 und hier einige Verse ab Vers 13. Lukas Kapitel 2 ab Vers 13. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen. Gottes Wohlgefallen, gemeint ist damit Jesus Christus. Und als die Engel von ihnen in den Himmel zurückkehrten, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für all das, was sie gehört und was sie gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Wir werden hineingenommen und auf den Feldern bei Bethlehem, wo einst der junge David seine Schafe gehütet hatte, weideten auch jetzt in dieser Nacht einige Hirten ihre Schafe. Diese lagen friedlich beieinander und die Hirten unterhielten sich über allgemeines Zeitgeschehen. Vielleicht über den letzten Terroranschlag, der letzte Woche in Bethlehem oder in Jerusalem stattgefunden hatte. Oder auch über die Missstände, die herrschten durch die Besatzungsmacht der Römer. Sie hatten das satt, von den Römern beherrscht zu werden. Und sie warteten auf einen Erlöser, auf einen Messias. Und plötzlich geschieht etwas ganz Außergewöhnliches. Diese ganze Ebene um Bethlehem erhellt sich. Diese ganze Ebene wird zu einem hellen Licht, zu einem taghellen Schein, mitten in der Nacht. Den Hirten kam es vor wie eine Fata Morgana. Und sie bekamen Angst und Schrecken. Sie wussten nicht den Grund dieses Schauspiels und meinten zu träumen. Aber diese Helligkeit erleuchtete selbst sie in ihren Angesichtern. Und jeder der Hirten wusste nicht, befindet er sich in der Wirklichkeit oder ist er in irgendeinen Trancezustand versetzt. Und in diesem Augenblick ruft ein Engel aus: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Er ist geboren in der Stadt Davids. Eine Botschaft, die genau in diesem Augenblick für die Engel etwas Beruhigendes war, die sie mit Frieden erfüllte, die ihnen Geborgenheit gab. Gleichzeitig erweckte diese Botschaft bei den Hirten eine Hoffnung auf etwas Besseres. Sie waren fasziniert von diesem frohmachenden Evangelium. Endlich, so sagten sie, ist der Retter für Israel gekommen. Er wird uns befreien. Und dann sagt dieser Engel weiter: Ihr werdet das Kind finden, in einer Krippe liegend. Und natürlich wollten sie diesen neugeborenen Messias sehen. Vor allem aber wollten sie sich überzeugen: Wer ist dieser Messias? Wer ist dieser Heiland dieser Welt? Sie, die Hirten, die immer die am Rande der Gesellschaft stehenden Leute waren, bekamen jetzt Gelegenheit, den Messias zu sehen. Und scharfen Schrittes machten sie sich auf den Weg nach Bethlehem, um sich davon zu überzeugen, was geschehen war. Überglücklich und mit großer Freude erfüllt, kamen sie in Bethlehem an und suchten den Ort, an dem sie Jesus mit seinen Eltern fanden. In einem altfranzösischen Weihnachtslied heißt es: Hört, der Engelchor steigt nieder. Und in der zweiten Strophe wird zum Ausdruck gebracht von dem Dichter: Hirten, freuet euch der Kunde, Christus kam, der starke Held, betet an mit Herz und Munde den erhabenen Herrn der Welt. Und dann kommt der Refrain: Gloria, Gloria in excelsis Deo. Oder auch in dem Kinderweihnachtslied Ihr Kinderlein kommet, spricht der Dichter Christoph von Schmidt diese Anbetung aus, indem er sagt: Da liegt es, ihr Kinder, auf Heu und auf Stroh, Maria und Josef betrachten es froh, die redlichen Hirten knien betend davor, hoch oben schwebt jubelnd der himmlische Chor. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, erhebet die Hände und danket wie sie. Aber damit war für die Hirten die Sache nicht abgeschlossen. Nachdem sie dem Heiland Anbetung gebracht hatten und wieder auf dem Weg zu den Feldern in der Ebene von Bethlehem waren, bezeugten und bekundeten sie das Ereignis, was sie erlebt hatten. Sie erzählten diese frohe Botschaft jedem, der ihnen begegnete. Ausgerechnet diese einfachen, ungebildeten und verachteten Leute. Ausgerechnet sie werden zu den ersten Zeugen des damaligen Kommens Jesu auf diese Erde. Keine Schriftgelehrten, keine Pharisäer, keine ausgebildeten Theologen waren hier mit einbegriffen, sondern Hirten von ihren Schafen weggeholt, gingen nun unter die Menschen und erzählten diese frohe Kunde. Sie erzählten von diesem Jesus, dem sie Anbetung gebracht hatten, ein Sinnbild dafür, dass Gott auch in unserer heutigen Zeit die einfachen Menschen benutzen möchte, um sein Evangelium vom zweiten Kommen den Menschen zu sagen. All jene, die sich mit ganzem Herzen dieser faszinierenden Botschaft öffnen, möchte Gott dazu gebrauchen, dass das Evangelium von seiner baldigen Wiederkunft verkündigt wird. Und die Hirten, sie sprachen nicht theologische Dinge an, sondern sie erzählten das wahrhaftig, was sie gesehen und gehört hatten. Denn sie waren tief geprägt von diesem Ereignis in Bethlehem. Eine Parallele dazu finden wir im ersten Brief des Apostel Johannes, im ersten Johannes, denn er beginnt auch seine Ausführungen eben mit dieser gleichen Aussage, wie wir sie im Lukas 2, Vers 20 gelesen haben. Auch hier steht, was von Anfang an war, was wir gehört haben und was wir gesehen haben mit unseren Augen. Johannes bekundet seine persönliche Beziehung, seine persönlichen Erlebnisse mit seinem Herrn und Meister Jesus Christus und zeigt damit auch diese enge Verbindung auf, die er zu seinem Erlöser hatte. Er sagt: Das, was wir gehört und gesehen haben, das ist uns wichtig geworden und das möchten wir euch auch weitererzählen. Das möchten wir euch wissen lassen, weil wir dieses Erlebnis hatten, was uns so tief geprägt hat. Schauen wir uns nun das Geschehen der Geburt Jesu im Matthäusevangelium an. Hier wird von den Weisen aus dem Morgenland berichtet. Sie waren ja Astrologen, beschäftigten sich also mit den Zeichen am Himmel. Es werden geschehen, Zeichen am Himmel, auch vor der zweiten Wiederkunft Jesu. Eine Parallele, dass es nicht nur damals, vor 2000 Jahren so war, sondern dass auch unmittelbar vor Jesu Wiederkunft Zeichen am Himmel geschehen werden. Und nachdem sie intensiv geforscht hatten, entdeckten sie einen außergewöhnlichen Stern. Lasst uns miteinander lesen im Matthäusevangelium, auch Kapitel 2, und dort die Verse 1, 2 und 9 bis 11. Matthäus, Kapitel 2, ab Vers 1, 2 und dann die Verse 9 bis 11. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Vers 9. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf, schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Einige Zeit war schon vergangen, dass Jesus geboren war. Doch die Astrologen aus Mesopotamien hatten sich auf den Weg gemacht und waren dem Stern gefolgt. Und dabei hatten die Weisen aus dem Morgenland nicht nur den Stern gesehen, sondern sich auch auf die Aussage des Biliam berufen, der ja in der Gegend dort war. Die Aussage, die wir nachlesen im 4. Mose, Kapitel 24, Vers 17, wo es heißt: Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Der Stern aus Jakob, war er damals für die Weisen nur das Mittel zum Zweck? Oder war es in Wirklichkeit der Geist Gottes, der die Herzen dieser Männer bewegte, sich auf den Weg und auf die Suche nach Jesus zu machen? Übrigens wirkt der Heilige Geist auch heute immer noch an vielen Menschen in unterschiedlicher Weise. Und sie gehen einen langen Weg, bis sie Jesus endlich gefunden haben. Sollten wir ihnen nicht dabei behilflich sein? Als die Weisen schließlich in die Nähe von Judäa kamen, verließ sie der Stern. Und so gingen sie in die Hauptstadt Jerusalem, um sich nach dem neugeborenen König zu erkundigen. Sie wussten, zum einen lebt in der Hauptstadt der König, und der wird ja wissen, wo der neugeborene König zu finden ist. Und außerdem war Jerusalem das religiöse Zentrum von Israel. Und deshalb fragten die Weisen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir sind gekommen aus dem Morgenland, um das Kind anzubeten. Ganz aufgeregt ließ Herodes alle Schriftgelehrten und Pharisäer zusammenrufen, um zu erfahren, was es damit auf sich hat. Und schließlich erhielt Herodes Antwort: Ja, der neugeborene König ist in Bethlehem. Dadurch geriet die Geburt Jesu in den Brennpunkt des Geschehens und wurde zu dem wichtigsten Ereignis für die Menschheit. Was mir dabei besonders auffällt, ist die Tatsache der Anbetung des Menschensohnes, wie sie dann im Vers 11 in Matthäus 2 geschildert wird. Dort heißt es: Und sie fielen nieder und beteten es an. Gelehrte Männer, die einen weiten Weg gemacht haben, aus dem Morgenland nach Bethlehem gekommen sind, sie beten Jesus Christus, den neugeborenen König, an. Dabei musste Luzifer zum wiederholten Male zur Kenntnis nehmen, dass auch in dieser Situation der Mensch gewordene Gottessohn angebetet wird. Satan war darüber sehr zornig. Er konnte es einfach nicht ertragen und akzeptieren, dass Jesus als kleines Kind in der Krippe von Bethlehem liegend angebetet wird. Und so benutzte er den machtbesessenen König Herodes, um den menschgewordenen Erlöser zu beseitigen. Selbst die vielen unschuldigen Kinder, die dadurch dem sinnlosen Morden zum Opfer fielen, waren dem Teufel völlig egal. Nachzulesen in Matthäus 2, Vers 16. Wir wissen, Gott hatte auf wunderbare Weise dem Josef im Traum gezeigt, dass er sich mit Maria und dem Kind auf den Weg nach Ägypten begeben möge. Ellen White sagt dazu, und ich habe dieses Zitat wunderbar gefunden, weil es an dieser Stelle sehr treffend ist, und da heißt es: Der Zustand der Welt vor dem ersten Kommen Christi ist ein Bild für den Zustand der Welt kurz vor seinem zweiten Kommen. Dieselbe Boshaftigkeit wird herrschen und Satan wird die gleichen täuschenden Mächte über das Denken der Menschen ausüben wie vor seinem ersten Kommen. Und so wie Satan damals mit aller Macht versuchte, die Anbetung des Gottessohnes zu unterbinden, so wird er es auch in unserer Zeit und dann ganz besonders kurz vor der Wiederkunft Jesu unternehmen. Die Anbetung des Schöpfers zu manipulieren oder zu verhindern. Dies geschieht, und so erleben wir es immer deutlicher und immer intensiver, unter anderem durch ein falsches Verständnis der Heiligtumslehre, durch eigenartige und interessante Vorstellungen von Musik und Lobpreis oder auch durch die Ablehnung der Sieben-Tage-Schöpfung. Der Bericht über die Geburt Jesu stellt für mich drei Hauptpunkte der christlichen Theologie heraus. Erstens, die gute Nachricht des Evangeliums gilt allen Menschen. In Jesus werden sowohl Juden im Sinnbild der Hirten als auch Nichtjuden im Sinnbild der Weisen zu einem Volk Gottes in der Anbetung. Zweitens, Jesus ist allein der Retter, dem diese Anbetung gebührt, und es gibt niemand anderen außer ihn. Und drittens, Jesus Christus, der Herr und Schöpfer, ist die Grundlage aller Verkündigung bis zu seinem Kommen. Als vor 2000 Jahren der Engel ausrief, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, dann wurde dieser Ausspruch reflektiert auf den Ausspruch des Engels, der heute ruft, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer und die Wasserbrunnen. Nach Offenbarung Kapitel 14, Vers 7. Der Aufruf zur Anbetung des Schöpfers nach der Erwähnung des Gerichts ist die offene Gnadentür und damit ein ähnliches Evangelium wie vor 2000 Jahren. Wer den Schöpfer wahrhaft anbetet, wird dem Gericht entkommen. Diese Anbetung wird ihre Fortsetzung und ihre Krönung im Reich Gottes finden. Lass mich an dieser Stelle auf zwei Fragen eingehen. Die erste Frage lautet, welche innere Haltung findet in der Anbetung ihren Ausdruck? Und zweitens, weshalb möchte Gott gerade in seiner Eigenschaft als Schöpfer angebetet werden? Betet ihn an. Das bedeutet, niederknien, anbetend, aber sich nicht unterwürfig niederwerfen, so wie ein Moslem, der den Erdboden küsst. Anbetung bringt vielmehr meine Hochachtung gegenüber der Majestät Gottes zum Ausdruck. Betet an ist ein Ruf zur Buße und zur Umkehr. Da geschieht Reformation bei mir ganz persönlich, aber auch in unseren Gemeinden. Dies zeigt sich letztendlich in der Einstellung und in der persönlichen Beziehung zwischen Gott, zwischen dem Schöpfer und mir. Die zweite Frage, warum soll Gott gerade in seiner Eigenschaft als Schöpfer angebetet werden? Weil Gottes Anspruch auf Anbetung sich zuerst aus der Tatsache ergibt, dass er uns Menschen geschaffen hat. Die erste Erkenntnis am Anfang der Bibel vermittelt dem Leser, Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Und diese Tatsache zieht sich hindurch, vom Alten bis ins Neue Testament. Alles hat seinen Ursprung in Gott. Im Schöpfungsbericht wird in beeindruckender Weise der Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf deutlich. Anbetung gebührt nicht dem Geschöpf, sondern allein dem Schöpfer. Ellen White schreibt im Großen Kampf, die Verpflichtung, Gott anzubeten, beruht auf der Tatsache, dass er der Schöpfer ist und dass ihm alle anderen Wesen ihr Dasein verdanken. Allerdings fällt uns aus Offenbarung 13 der Hinweis auf den ich heute nicht eingehen möchte, dass in der Endzeit jeder Mensch eine Anbetung praktizieren wird. Die große Mehrheit betet dabei den Drachen, das Tier und sein Bild an, und es ist nur eine Minderheit, die den allmächtigen Schöpfer anbeten werden. Und damit stellt sich für mich und für uns alle die Frage, wo gehörst du hin? Wo wärst du damals gewesen, als Jesus auf die Erde kam? Wärst du einer der Hirten gewesen, die durch die Botschaft des Engels von der Allmacht Gottes überzeugt gewesen wäre? Wo stehst du heute kurz vor der Wiederkunft Jesu. Bist du jemand, der den Ruf des Engels ernst nimmt und sein Leben in eine feste und enge Beziehung mit Jesus bringt, um ihn anzubeten? Sind wir eine Gemeinde, die tief beeindruckt ist von dem, was wir gesehen und was wir gehört haben? Was uns deutlich wird an den Zeichen der Zeit in unserer heutigen Welt? Bist du einer dieser Weisen, die diese Zeichen am Himmel ernst nehmen und die dich zum Nachdenken bringen? Ist uns bewusst, dass wir diesen Schöpfer, Jesus Christus, anbeten wollen, dass wir ihm Anbetung bringen möchten? Ich möchte abschließen mit einem Bibelwort, was Jesus den Johannes aufschreiben ließ in der Offenbarung, Kapitel 15, Vers 4, wo es heißt: Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Amen.